Jetzt die zweite Hälfte. Diese Systemkrise, von der ich rede, ich wiederhole es jetzt nicht, ich habe es jetzt dreimal gesagt, wird in Europa ein bisschen anders wahrgenommen. Da hat man mehr den Standpunkt, dass die europäischen Staaten sich sortieren. Sowas wie, das ist eine Systemkrise oder überhaupt bloß eine Krise, das ist die Krise des europäischen Kredits, sagt so schnell keiner. Die Deutschen sagen mehr, die Griechen hätten sich übernommen. Die Griechen hätten über ihre Verhältnisse gelebt. Griechenland hat das Vertrauen der Märkte verloren. Wir haben unsere Wirtschaft in Ordnung, unsere Verschuldung im Griff und jede Menge Kredit. Die Griechen haben es versaut, die Griechen müssen es auch ausbaden. Die Wahrheit ist es nicht. Und das Erste, warum es die Wahrheit nicht ist, ist der Umstand, dass die alle praktisch einsehen, dass die gerettet werden müssen, die Griechen. Und wenn sie dann dazu sagen, wir retten Griechenland nicht wegen der Griechen, sondern wegen uns, wir tun es für den Euro, für Europa, für Deutschland, dann hat die Merkel damit völlig recht. Wegen der Griechen tun sie es nicht und für sie schon gleich nicht. Und haben tun die Griechen auch nichts davon. Aber wenn die sagen, wir retten Griechenland für uns, dann drücken sie aus, dass ihr Kredit im Feuer ist. Dass das Vertrauen, das sie mit ihrer Geldmacht an den Finanzmärkten genießen, in Frage steht. Und dass die Behauptung, die Griechen sind pleite, wir nicht, eben bloß eine sehr oberflächliche Auskunft ist. Denn schon die Sorge, wenn wir sie nicht retten, dann sind wir nächstens auch pleite. Die Sorge drückt eben aus, wie affiziert, wie betroffen auch der Kredit Deutschlands und der Kredit aller anderen Euro-Staaten von der Griechenpleite ist. Gemerkt wird die Verknüpfung, dass es längst einen europäischen Kredit gibt und der gar nicht mehr so einfach, wie es die Satzung der EU verlangt, in griechische Schulden, deutsche Schulden, sonstige Schulden zu trennen ist. Dass es längst einen europäischen Kredit gibt, merken Sie in zweierlei Hinsicht. Die eine Hinsicht ist die, die jetzt täglich in der Diskussion ist. Wenn Griechenland wirklich pleite gehen würde, dann wären unsere ganzen Banken kaputt. Ja, was zeigt es? Das zeigt, dass die griechischen Staatsschulden längst im europäischen Kreditsystem, im Verkehr zwischen Privatbanken und Europäischer Zentralbank, dass die griechischen Schulden längst wie alle anderen Staatsschulden der Euro-Staaten als Bankgeschäftsmittel, als zuverlässige Vermögenstitel der Banken benutzt werden. Und dass man also gar nicht mehr sagen kann, das sind griechische Schulden, die gehen uns nichts an. Sie sind längst Teil des europäischen Kreditsystems. Und die zweite Weise, wie Sie es merken, ist auch sehr verräterisch. Verräterisch nach zwei Richtungen. Die zweite Weise, wie Sie es merken, ist nämlich die. Sie reden von einer Ansteckungsgefahr. Es gibt jetzt auch schon über ein Jahr lang dieses Stichwort Ansteckungsgefahr. Wenn Griechenland bankrott gehen sollte, dann drohen sich Portugal, Irland, ist ja längst passiert, anzustecken und dann geht die Ansteckung weiter auf Italien, Spanien und wer weiß wen noch, vielleicht Belgien, vielleicht Frankreich und so zu. Das drückt, also da muss man wieder sagen, Ideologie und Sache. Ideologisch ist die Seite mit der Idee der Ansteckung, dass quasi kerngesunde Staaten durch einen Keim, der von außen kommt, einen griechischen Keim, in einer Krankheitslage gerissen würden. So ist es nicht. Was sich drin ausdrückt ist, das ist die andere Hälfte, die Sache. Man kann Griechenland gar nicht pleite gehen lassen, ohne dass der Eurokredit überhaupt kaputt ist. Die anderen Länder, die da in der Ansteckungsgefahr sind, was drückt es aus, wenn man sagt, die könnten sich anstecken? Es drückt ja aus, dass diese Länder offensichtlich den Kredit, den sie an den Finanzmärkten genießen, auch selbst längst nicht mehr als die Nationalstaaten mit ihrem Schuldenstand und ihrer Wirtschaftskraft rechtfertigen. Dass also Portugal sowieso, aber dann auch Italien und Spanien, dass die so viel Kredit, wie sie haben und wie sie auch bisher machen konnten an den Kapitalmärkten, längst haben machen können, weil sie Eurostaaten, Mitglieder des Clubs sind. Und nicht, weil sie als Italien, als Spanien allein in der Welt stehen und allein mit ihrer Wirtschaftskraft ihren Kredit rechtfertigen. Wenn man also fürchtet, die würden sich anstecken, drückt man ja bloß aus, dass die auch längst Kredit nur haben als Mitglieder des Euroverbunds und nicht als Nationalstaaten, die alleine stehen. Und man drückt aus, dass deren Kredit selber offensichtlich auch schon ziemlich gefährdet ist, wenn er denn allein wenn er denn geprüft werden sollte, ob Italien, ob Spanien etc., ob sie für ihre Schulden einstehen können, dann weiß man schon, die könnten nicht. Wenn die alle blendend dastünden und das Finanzkapital der Welt nichts Besseres wüsste, als bloß in Eurotitel zu investieren, dann können sie Griechenland auch pleite gehen lassen, dann würde das nichts machen. Aber wenn klar ist, dasselbe gilt übrigens für die Banken. Wenn die Banken pleite sind, weil griechische Euroschulden kaputt gehen oder aufliegen, dann drückt es auch aus, die Geschäfte der Banken scheinen ansonsten nicht so zu laufen, dass sie sowas wegstecken können. Es kann ja normalerweise zum Finanzgeschäft, dass immer wieder mal Schulden platzen und nicht bezahlt und nicht bedient werden. Und dann hat der Hilmar Kopper von der Deutschen Bank gesagt, das sind Peanuts. Ja, Peanuts, es ging damals um die Schneider-Pleite, die um so einen Immobilientypen, der im Osten in den neuen Bundesländern da alte Immobilien aufgemöbelt hat und da ein paar Milliarden ins Sand gesetzt hat. Da hat er gesagt, hat der Hilmar Kopper gesagt, Peanuts, und drückt damit aus. Sowas gehört zum Bankgeschäft dazu, dass immer wieder mal was ausfällt und das kann man wegstecken und verrechnen durch die Gewinne und die Wertzuwächse anderer Vermögenstitel. Wenn jetzt die Banken alle bedroht sind, wenn griechische Schulden ausfallen sollen, dann drückt es aus, das sind für die Banken keine Peanuts, weil ihre sonstigen Geschäfte nicht so sind, dass man das wegstecken könnte. Also drückt auch das aus, dass im Grunde die Überakkumulation von Kreditansprüchen, heißt nichts anderes als Wertpapiere, die Verwertung versprechen, und denen die Investoren die Verwertung aber eigentlich nicht mehr abnehmen. Nicht mehr glauben, dass die Versprechen eingelöst werden. Diese Überakkumulation ist viel allgemeiner als bloß auf Griechenland bezogen. Und die Sorge vor Ansteckung verrät eigentlich, dass die bemerken, dass sie allgemeiner ist. Also, muss Griechenland gerettet werden? Wie kann Griechenland gerettet werden? Letzten Endes genau mit demselben widersprüchlichen Verfahren, wie die Banken gerettet worden sind. Dem vielen schlechten Kredit kann man bloß aufrechterhalten, indem man noch viel mehr Kredit in die Welt setzt. Die vielen schlechten Schulden der Griechen fliegen nur dann nicht auf, wenn die anderen Staaten noch viel, viel mehr Schulden dahinter setzen. Die schlechten griechischen Schulden auf sich nehmen, diejenigen, die schlechten griechischen Schulden auf sich nehmen, die selber noch Kredit genießen. Das ist die einzige Weise, wie das zu verhindern ist. Also wird ein Rettungsfonds aufgelegt, also werden Milliarden locker gemacht wieder und wird eigentlich das widersprüchliche Verfahren der Bankenrettung jetzt als Staatenrettung wiederholt. Allerdings, das ist jetzt die zweite Seite, eine Rettung muss sein, das ist die erste Seite. Die zweite Seite ist, aber wie? Da kommt rein, dass Europa halt doch kein Staat ist, sondern die total widersprüchliche Konstruktion einer Staatengruppe, die als konkurrierende kapitalistische Nationalstaaten in einem gemeinsamen Geld wirtschaften. Sie sind durch das Misstrauen in die griechischen, portugiesischen, irischen Schulden jetzt in ihrem gemeinsamen Geld betroffen, müssen also eine Gemeinschaftsaktion machen. Rechnen aber gleichzeitig gar nicht vom Standpunkt der Gemeinschaft aus einfach, sondern immer zugleich, natürlich von dem auch, denn ihr Geld, ihren Euro, die Weltgeltung ihres Euros, die Etabliertheit ihrer Weltgeldmacht, die ja immerhin was ist, wollen sie erhalten. Andererseits rechnen sie gleichzeitig immer als konkurrierende Nationalstaaten. Sie geben Griechenland Kredit, aber begrenzen ihn gleich. Ja, gerade die deutsche Regierung ist da der große Protagonist. Alle Formen von, na gut, wenn wir schon für die Griechen bürgen müssen, dann geben wir halt zu, dass es einen europäischen Kredit gibt, dann geben wir halt zu, dass wir gemeinsam Schulden machen und gemeinsam dafür haften. Alle Schritte in die Richtung blockiert die deutsche Regierung konsequent. Also Eurobonds auflegen, das wäre ja sowas. Ein europäisches Subjekt verschuldet sich und ein europäisches Subjekt garantiert für die Schulden. Oder eine Banklizenz für diesen EFSF. Sollte heißen, also wieder wunderbare Kreditoperationen, man gründet einen Fonds, stattet den mit diesen berühmten 728 Milliarden aus. Und weil man schon weiß, das ist viel zu wenig Geld, um die Rettung zu machen, die nötig ist. Das ist auch das Lustige, ne? Man macht's und weiß schon, es ist eh schon zu wenig. Es geht schon an, schon im ersten Moment ist es zu wenig. Sagt man, also müssen wir den hebeln. Wie könnte man ihn hebeln? Man könnte das zum Beispiel so hebeln, dass man sagt, der EFSF ist selber eine Bank. Der darf also die Schulden europäischer Partnerstaaten, die am Markt ihre Schuldpapiere nicht mehr loskriegen, aufkaufen. Und wenn er sie dann hat, dann kann er sie bei der EZB einreichen und dafür wieder frisches Geld kriegen. Wäre auch eine Form der echten Europäisierung der Schuldenversicherung. Nein, Deutschland nicht. Also da zeigt sich was. Sie sind genötigt, wegen ihrer Geldkonstruktion füreinander einzutreten. Andererseits sind sie konkurrierende Nationalstaaten, die überhaupt nicht gemeinsame Sache machen wollen, sondern die vielmehr auf alle Gemeinschaftlichkeit sich bloß einlassen als Mittel zum Zweck, einander besser auszunutzen. Als Mittel zum Zweck, an anderen europäischen Staaten besser zu verdienen. Und die Kombination, die macht die Sache wirklich kompliziert. Jetzt wäre das ganze Rettungsprojekt ja selber schon ein total fragwürdiger Akt, wenn man sagen würde, okay, dann sagen wir halt, es sind gemeinsame Schulden, wir garantieren alle dafür, dann wäre das, so auf der Ebene der Beeindruckung der Märkte, wäre es vielleicht brauchbar. Aber das Grundproblem, lohnen sich die Schulden eigentlich, wäre damit überhaupt nicht angegangen. Aber die Beeindruckung der Märkte kommt jetzt auch gar nicht zustande, weil kaum ist klar, es muss gerettet werden, wird schon wieder die andere Schiene geritten, nämlich gerettet, aber bloß bedingt. Bloß mit begrenztem Einsatz, mit angezogener Handbremse. Dabei muss man dem Standpunkt, sie retten aber nur bedingt, sogar noch eine andere ökonomische Berechtigung geben. Sie retten nur bedingt auch deswegen, weil sie die Wirkung des Rettens auf ihren eigenen Nationalkredit bedenken und fürchten. Jetzt merkt ihr, dass es echt kompliziert wird. Nicht retten wäre das Ende des Euro, wäre auch das Ende der deutschen Geldmacht in der Welt. Denn die beruht schon drauf, dass die D-Mark ihren Anwendungsbereich so toll ausgeweitet hat auf ganz Europa. Dass ganz Europa ein Jahrzehnt lang ein Wachstumsfeld für letzten Endes deutschen Kredit gewesen ist. Der wird halt europäisiert, aber es bleibt immer noch dieser Kredit, den die D-Mark eingebracht hat. Dass diese Währung jetzt fast 30% der Währungsreserven in aller Welt ausmacht, dass man in dem Umfang also ein Interesse der Welt an der Werterhaltung des Euro hat und sich auch ein bisschen darauf verlassen kann. Ja, dass jetzt zum Beispiel die Chinesen kommen und sagen, wir hätten auch was übrig dafür, dass das mit dem Euro gut weitergeht. Und dass die Japaner kommen und dass Brasilien sagt, ja, wir tun auch was. Das kommt nur davon, dass in dieser Hinsicht der Euro sich schon ein bisschen das Privileg vom Dollar erobert hat auf der Welt. Als Reservewährung anderer brauchen die anderen die Festigkeit und Zuverlässigkeit dieses Geldes. Das ist die allerhöchste Stufe von Finanzmacht. Dass die eigene Fähigkeit, Schulden zu machen, von allen anderen in der Welt gedeckt wird durch ihr Interesse an unserem Geld. Wer das schafft, der steht da wie die Amis. 60 Jahre lang jeden Krieg finanzieren können, den man nötig findet. Mit Schulden. Und davon hat der Euro sich schon ein kleines Stückchen, eben 30% der Weltreserven, erobert. Auch das steht auf dem Spiel. Also der Gedanke, ach, gehen wir raus aus dem Euro, schlappen Länder im Süden sind doch bloß ein totes Gewicht, ist vollkommen verkehrt. Da hat die Merkel völlig recht, wenn sie sagt, es gibt für uns keinen Weg zurück zur D-Mark, sondern nur vorwärts zu mehr Europa. Das ist das Wissen drum, hier ist die Geldmacht Europas auf dem Spiel und die ist was. Also, die wird verteidigt, sie muss verteidigt werden. Zugleich, aber halbherzig, gebremst, mit begrenztem Einsatz, teils, weil dann doch kein Gemeinschaftsstandpunkt vorliegt, sondern konkurrierende Nationalstaaten einander ausnutzen. Teils, weil jeder der Retter an seinen eigenen Kredit denkt und auf einmal merkt, dass Einsatz für die verlierenden Nachbarstaaten ja auf sein Kredit zurückschlägt und es die Frage aufwirft, wie viel sein Kredit eigentlich taugt. Italien ist schon das Land, das total quasi die Transformation durchmacht, vom Retter zum Hilfsbedürftigen. Die ganze erste Runde der Euro-Rettung und bis heute legt Italien Wert darauf, dass es selber immer seinen Beitrag leistet, dass es auf der Seite der Kreditgeber ist und nicht der Kreditbedürftigen. Aber wo sind sie gelandet? Jeder sagt, der nächste Stolperfall ist Italien. Und die berühmten Spreads, also der Abstand der Zinsen, die sie zahlen müssen zu den bundesdeutschen Zinsen, weitet sich von Woche zu Woche aus. Also die Sorge um den eigenen Kredit ist gar nicht unberechtigt, aber stell dir vor, was das heißt. Nicht retten ist der Euro kaputt. Und retten ist nicht so unwahrscheinlich, dass auch alles kaputt ist. Weil die Retter sich übernehmen. An der Stelle möchte ich jetzt mal die Kettenreaktion nochmal in Erinnerung rufen, die man, wer gut Zeitung liest, kennt sie, ja. Die man jetzt täglich oder wöchentlich in den Zeitungen findet. Die letzte Debatte, die geht so. Also man ist jetzt dabei, weil man nicht alles retten will und kann. Ja, weil man schon an die Grenzen der eigenen Verschuldungsfähigkeit stößt, ist dann der neue Standpunkt, okay, Griechenland braucht einen Schuldenschnitt. Wir decken nicht mehr die ganzen Schulden, manches geht kaputt und manche Gläubiger müssen Verluste tragen. Erster Schritt. Nächster Satz. Ja, aber dann sind ja die Banken in Europa kaputt. Nächster Schluss. Ja gut, dann decken wir halt nicht mehr die Schulden der Griechen, aber dafür die Banken. Ja, die Staaten müssen in Europa die Banken rekapitalisieren. Die jetzt laufende Debatte. Wir müssen die Banken mit frischem Geld ausstaffieren, wir müssen den Banken Kapital zuschieben, damit sie die Entwertung der Griechenschulden aushalten. Okay, machen. Nächster Schritt, wer soll es bezahlen? Also wer gibt den Banken das Geld? Sagt die Merkel, zuerst sind die Nationalstaaten zuständig. Ja, da denkt sie wieder, wir können uns das leichter leisten als die Nachbarn. Da wir schon in unseren Kredit leiden, tun die Nachbarn. Das ist schon wieder der europäische Konkurrenzstandpunkt. Gilt der einen Augenblick, der Konkurrenzstandpunkt. Nimmt man ihn ernst, heißt's, wenn Frankreich seine Banken aus dem Staatshaushalt refinanzieren muss, verliert Frankreich sein AAA-Rating. Dann ist Frankreich der wichtigste Partner im Euro, selber ein Wackelkandidat. Dann ist die große Finanzmacht Frankreich ein Problemstaat. So, was dann? Wo sind wir da? Ja, also der nächste Schritt. Dann, wenn das der Fall wäre, dann würde das Rating Frankreichs sinken, dann würden die Bürgschaften Frankreichs gegenüber dem EFSF, also gegenüber der europäischen, wie heißt's, Finanzmarktstabilisierungsfazilität, dann würden die Bürgschaften Frankreichs gegenüber dem EFSF entwertet werden. Dann hätte auf einmal der EFSF sowieso schon viel weniger Geld, als er jetzt schon hat, was jetzt schon zu wenig ist. Ja, das ist die Kette, die steht jetzt in den Zeitungen. Jeder dieser Schritte das steht in den Zeitungen. Aber was zeigt es? Das zeigt, dass die Retter an die Grenzen ihres eigenen Kredits stoßen. Dass sie also wählen müssen zwischen nicht retten und alles geht kaputt und retten und dabei übernimmt man vielleicht sich mit seinem Kredit und beweist bloß, dass der eigene Kredit auch eigentlich schon kein Vertrauen der Märkte mehr verdient. Der letzte Punkt noch, der ist wirklich lustig. Was heißt lustig? Das fällt wieder in die Abteilung Konkurrenz innerhalb Europas. Der letzte Punkt ist, die deutsche Bundesregierung traut sich, diese ganze Wahnsinnslage auch noch als Instrument zur Erpressung neuer Vertragsverhältnisse in Europa zu benutzen. Also die haben schon Nerven wie Drahtseile. Den merkt man der Merkel gar nicht an. Diese jetzige Lage benutzen die, um die innereuropäischen Machtverhältnisse neu aufzustellen. Teils natürlich wieder mit dem Ton, wir müssen dafür, was heißt teils, ja, mit dem Ton, das ist der eine Ton. Wir müssen dafür sorgen, dass sowas nie wieder passiert. Wir müssen Europa zu einer Stabilitätsunion umbauen. Wir müssen die Nationalstaaten zu was Eigentümlichem zwingen. Nämlich dazu zwingen, nur noch gute Schulden zu machen. Eigentlich ist das in der Sache ist ein Riesenwiderspruch, nur noch gute Schulden zu machen. Denn ob Schulden gut sind oder nicht, hängt immer davon ab, was hinterher rauskommt. Vorher werden die Schulden immer gemacht in der Absicht, was zu finanzieren, was dann zu einem Zuwachs führt. Aber ob es hinterher zu einem Zuwachs geführt hat oder nicht, das stellt sich danach raus. Jetzt verlangt die deutsche Regierung, die europäischen Staaten dürfen nur noch gute Schulden machen. Oder anders ausgedrückt, sie möchte das Verhältnis durchsetzen, dass die europäischen Staaten ungefähr das, was im Stabilitätspakt steht und nie konsequent durchgesetzt worden ist, weil es auch gar nicht richtig durchgesetzt werden sollte. Man wollte ja schließlich Wachstum in Europa und nicht Schrumpfung. Und weil es auch gar nicht so richtig durchzusetzen ist, solange die Nationalstaaten souveräne Nationalstaaten sind, die in ihrem eigenen Interesse und natürlich auch auf ihr eigenes Risiko Schulden machen. Dieses Gehalt des alten Stabilitätspakts, den will die Regierung jetzt hieb- und stichfest verbindlich machen. Also sozusagen zu einem wirklichen Gesetz, dem die Staaten unterstellt werden. Sie dürfen Schulden machen. Sie dürfen den europäischen Kredit für ihre nationalen Ambitionen nutzen, aber nur, sofern sie vorgängig ein Wachstum vorzuweisen haben, das dieses rechtfertigt. Das muss man denken. Jeder Staat macht Schulden, damit hinterher sein Wachstum steigt. Kein Staat, der sich's leisten kann und der souverän ist, beschränkt seine Schulden auf die magere Wachstumskraft, die das Land ohnehin hat. Sondern jeder versucht, die Wachstumskraft des Landes durch Schulden zu steigern. Natürlich stellt sich hinterher heraus, ob es geklappt hat oder nicht. Und jetzt wird für Europa ein Reglement erfunden, das sagt, nur durch vorgängig bewiesenes Wachstum, nämlich durch euer Bruttosozialprodukt und seine Größe, erwerbt ihr das Recht, Schulden zu machen als Staaten. Das ist, wenn es wirklich durchgesetzt ist, eine echte Entmachtung der finanzpolitischen Souveränität der Staaten. Natürlich als Reglement, eins, das universell gilt. Auch Deutschland müsste sich dem Reglement unterwerfen, wenn es mal gilt. Aber wenn Deutschland dieses Reglement vorschlägt, dann ist es immer das Produkt des Gedankens. Wir mit unserer Wirtschaftskraft stoßen da so schnell an keine Schranken. Und die Schranken werden sich für die anderen geltend machen. Also die Schranken, die, das Verbot, sich Schulden zu machen, die Beschränkung der Verschuldung, die macht sich bei den anderen geltend. So, und um diese neuen Verhältnisse durchzusetzen, wirklich um den Partnern die finanzpolitische Souveränität abzuzwingen, wird eigentlich jetzt die Hilfsbedürftigkeit der Griechen, der Portugiesen, der Iren und so weiter zum Hebel gemacht. Man verlangt, dass in Europa, also da erstmal, man exerziert an den Partnern, an den Griechen, Iren, Portugiesen, an denen exerziert die deutsche Regierung vor, wie sie sich die finanzpolitische Entmachtung ihrer Partner vorstellt. An denen, die jetzt die Hilfe brauchen, führt man schon gleich mal die Unterordnung des Nationalstaats unter die Euroaufsicht und die europäische Finanzaufsicht ein. Das läuft so, die Staaten, die Hilfe brauchen, müssen sich's gefallen lassen, dass eine internationale Aufsicht anstelle der nationalen Regierungen und der nationalen Parlamente entscheidet, wofür im Land noch Geld da ist und wofür nicht, wofür Schulden gemacht werden dürfen und wofür nicht. Das heißt jetzt Troika. Das ist Troika, ist das, weil es Zusammensetzung aus einem Vertreter der Europäischen Kommission ist, einem Vertreter des EFSF und einem Vertreter des Internationalen Währungsfonds. Also zu dritt treten sie da an und machen den Haushaltskommissar für Griechenland und für Portugal und so weiter. Die Länder lassen sich das nicht gern gefallen. Sie beugen sich dem nicht so einfach. Das hat die Konsequenz, dann gibt es auch keine Hilfe. Und dann lässt man die Katastrophe wieder ein paar Wochen ins Land gehen und die Katastrophenlage sich wieder zuspitzen, bis der griechische Partner halt doch sagt, okay, in Gottes Namen. Man führt die Erpressung durch. Mit der Hilfsbedürftigkeit werden sie dazu genötigt, sich diese Finanzaufsicht gefallen zu lassen, die sie natürlich für einen totalen Widerspruch gegen ihre Souveränität halten. Was es ja auch ist. Jetzt bin ich kein Anhänger von denen ihrer Souveränität oder von sonst einer. Bloß innerhalb dieser Konkurrenz geht es um die Entmachtung von Partnern. Das ist das neue Verhältnis, das die deutsche Regierung durchsetzen will. Und da benutzt die Regierung die Krise und die jeweilige, auch die, tatsächlich die immer neue Zuspitzung der Krise als Erpressungshebel. Jetzt müsst ihr es aber doch endlich zugeben. Bislang kommt sie ja auf die Weise ja auch, kann man ja sagen, sie kommt damit durch. Nur, das Ganze wieder zurückgebogen auf den Ausgangspunkt. Es geht um Rettung. Es geht um Rettung Griechenlands, es geht um Rettung des Euro. Es geht um die Zufriedenstellung der Finanzmärkte. Dafür ist es natürlich wieder gerade kontraproduktiv. Da wäre ein überzeugender Gemeinschaftsakt und Eintreten in ganz anderer Weise eine klare Auskunft als von Woche zu Woche die Krise immer neu sich zuspitzen zu lassen und immer neu es an die Frage treiben zu lassen, bricht jetzt alles zusammen? Weil man damit was durchsetzen will. Für die Bewältigung des Misstrauens der Finanzmärkte ist es erstmal schädlich. Gut, Punkt hier.